Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und meinen heutigen Gast brauche ich wohl kaum vorzustellen. Jörg Guido Hülsmann ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Angers in Frankreich und bekannt und verbandelt mit dem Mises-Institut, sowohl Deutschland als auch in den USA, Experte für diverse Themen rund um die österreichische Schule. Herzlich willkommen, Herr Hülsmann.
Ja, danke schön.
Lassen Sie uns anfangen mit dem Buch Ordnung und Anarchie, Einführung in den Libertarismus. Das Buch haben Sie schon vor einer geraumen Zeit geschrieben und es ist jetzt nochmal im Jahr 2024 in der Neuauflage erschienen. Und wenn ich mir den Titel schon anschaue, Ordnung und Anarchie, viele Professoren, die an der Hochschule unterrichten, die scheuen ja den Begriff Anarchie wie der Teufel das Weihwasser. Aber da haben Sie keine Berührungsängste, wie ich netterweise erkennen kann? Also wie sind Sie schon als Anarchist sozusagen zur Welt gekommen oder wie kommt diese Erklärung bei Ihnen?
Also ich bin sicherlich nicht als Anarchist zur Welt gekommen. In meiner Familie, es waren alles brave Sozialdemokraten, also nicht jetzt SPD-Wähler, aber so im allgemeinen Sinne. Also wir brauchen irgendwie, der Staat sollte sich schon um die wesentlichen Sachen kümmern, dass es eben nicht nur Sicherheitsproduktion, also Polizeischutz und Landesverteidigung und die Justiz, sondern auch verschiedene Wohlfahrtsdienste oder sollte auch die Straßen betreiben und instand setzen und das Gesundheitssystem und was weiß ich. Also das waren irgendwie, diese Sachen wurden nicht in Frage gestellt zu Hause. Aber wir hatten insbesondere väterlicherseits schon eine Wertschätzung für unternehmerisches Handeln. Also, dass ich dann dahin geführt wurde, den Staat in Frage zu stellen, die Notwendigkeit eines Zwangsmonopolisten, das war ein weiter Weg. Also der hat sich nicht von heute auf morgen gemacht. Und ich bin erst ganz am Ende meines Studiums, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, verzeihung, und habe dann in Volkswirtschaftslehre promoviert. Also praktisch bis zum Promotionsstudium bin ich nicht mit diesen Ideen in Berührung gekommen. Dann ganz am Anfang, dann kam per Zufall kamen mir Murray Rothbard und Hayek und Mises über den Schreibtisch und dann insbesondere durch die Lektüre von Mises bin ich dann zur österreichischen Schule gelangt. Ich bin ein großer Fan von Mises geworden. Und Rothbard war am Anfang zu starker Tobak für mich, aber ich bin dann so langsam so reingewachsen und habe dann eventuell habe ich mich daneben auch dann durchgerungen. Also es hat nicht sehr viele Jahre gedauert, sag ich mal so 2-3 Jahre, habe ich schon mit mir gerungen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass seine Einschätzung zu diesen politischen Fragen richtig ist. Also es gibt für den Zwangsmonopolisten keine wirtschaftliche Rechtfertigung. Und wenn man sagt, es gibt keine wirtschaftliche Rechtfertigung, gibt es letzten Endes auch überhaupt keine Rechtfertigung, denn auch die Juristen haben keine eigenständige Rechtfertigung der Staatstätigkeit und auch die Philosophen, insofern sie versucht haben, den Staat zu rechtfertigen, haben dies praktisch ausnahmslos im Rückgriff auf ökonomische Überlegungen gemacht. Also man braucht das, weil keine Privatperson und kein privater Verein oder kein privates Unternehmen Interesse daran hätte, die Rechtsordnung zu verteidigen, zu definieren und so weiter. Das sind so die typischen Argumente, die ins Feld geführt werden. Also letztens keine logischen Probleme oder keine juristischen Überlegungen, sondern ausschließlich ökonomische Gründe, die immer wieder ins Feld geführt werden. Und Rothbard hat eben sehr eindrucksvoll belegt, auch im Rückgriff auf Gustave de Molinari, ein Freund französisch-belgischer Ökonom des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dass diese Argumente unhaltbar sind. Und das ist halt eben eine ganz entscheidende Überlegung. Aber was jetzt das Wort Anarchie anbelingt, Anarchie, ich spiele schon mit dem Titel der Ordnung und Anarchie nicht. Ich muss aber sagen, dass ich das Wort Anarchie doch weitgehend vermeide in meinen eigenen Schriften, weil es halt eben diese Konnotation bei den meisten Leuten nicht der Ablehnung jeglicher Ordnung eben hat und jeglicher Autoritäten, allgemeiner Wahrheiten in einigen Fällen und so weiter. Also im extremen Fall ist ein Anarchist dann eben wirklich sehr, sehr subjektiv und nur um die eigene Freiheit bekümmert. Einige, die dann großherzig sind, die gestehen dann anderen Leuten vielleicht die gleiche Freiheit vor. Aber gerade wenn ich mal schaue, so im Linksanarchismus, dann wird schon immer darauf neidisch auf diejenigen geschielt, die ja vielleicht mehr Geld haben oder mehr Macht und so weiter. Und all das wird als Bedrohung und als Einschränkung der eigenen Freiheit empfunden und als Rechtfertigung, dann eben dann selber gewaltsam tätig zu werden. Also damit kann ich eben nichts anfangen. Deshalb, also Anarchismus im Rothbardschen Sinne, ja. Aber wie gesagt, man kann die Sache halt anders ausdrücken. Also das ist halt eben Ablehnung des Zwangsmonopols des Staates. Also man braucht sicherlich Formen, verschiedene Formen der Regierung innerhalb der Familie, innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Vereins. Es gibt überall irgendwie Leitungsfunktionen, das gehört zur Arbeitsteilung. Daran ist ja nichts auszusetzen, aber es kommt halt eben darauf an, ob es wettbewerblich ist, nicht? Ob man sich dem freiwillig einfügt und freiwillig unterordnet oder ob es einem aufgedrückt wird unter Verletzung der sonst üblichen Regeln, die das zwischenmenschliche Verhalten sonst eben regeln.
Ja, kann ich natürlich nachvollziehen. Ist es bei wäre der Begriff Anarcho-Kapitalismus für Sie schon weniger anrüchig oder würden Sie da so sagen, wie ja, Hans-Hermann lieber gleich von Privatrechtsordnung?
Ja, richtig. Der ist ja sozusagen auch schon etabliert und der wird auch immer mit der österreichischen Schule, insbesondere auch mit der Rothbardschen Denkrichtung in Verbindung gebracht. Das ist also unverfänglicher. Ja, den benutze ich dann auch selber ab und zu.
Ja, okay. Also Sie hatten ja auch bei der Mises-Konferenz, aber ich meine, also in Deutschland, in München, aber ich glaube auch, Sie hatten bei der Property and Freedom Society einen ähnlichen Beitrag gemacht oder vielleicht sogar denselben über Zwangsdemokratie. Mhm. Und das fand ich dann halt relativ spannend. Wie gesagt, viele Leute fassen das gar nicht erst an, sondern sie versuchen dann den Begriff Demokratie irgendwie aufzuweichen, zu verwässern und dann irgendwie hinzugehen und sagen, naja, Demokratie, wenn man es nur richtig definiert, dann wäre es ja gar nicht so verkehrt. Aber also das schätze ich, sie nehmen da gar kein Blatt vor den Mund. Und das hat mir gut gefallen dann bei der Mises-Konferenz, wie sie erklärt haben, ja, dass Zwangsdemokratie eben eine aufgedrückte Form von Mehrheitsrecht ist, die auch nichts mit Gerechtigkeit oder so, Gerechtigkeit vielleicht auch so vage, aber auch aus der Ökonomie herkommend, wenn jetzt viele Leute über die Produktionsmittel herrschen oder sowas, ist es, ergibt sich auch keine bessere Rechtfertigung dafür, oder?
Die Gedanken habe ich jetzt nicht verstanden. Mehrere Leute über die Produktionsmittel herrschen.
Naja, Demokratie soll ja im Prinzip uns eine Form von Mehrheitswahlrecht zugrunde legen, nach dem Motto, wenn jetzt viele Leute, Demokratie ist eine weiche Form von Kommunismus, dadurch, dass irgendeine wie auch immer geartete Mehrheit bestimmt, was getan und was gelassen werden soll, dadurch wird sich ja trotzdem über die Köpfe der Minderheiten hinweggesetzt. Die größte Minderheit als Individuum selbst. Also Demokratie ist eben auch etwas von oben herauf gedrücktes, was die Freiheit über Privateigentum einschränkt, statt es zu ermöglichen.
Ja, in meinem Vortrag, der Ausgangspunkt meines Vortrages ist, dass ich mir überlegt habe, warum finden Leute Demokratie gut? Und das ist bei den meisten Sachen, bei den meisten politischen Ideen, also die zur Rechtfertigung des Staates verwendet werden, ist immer so ein Kern Wahrheit drin. Und so ist das eben auch bei der Demokratie. Es gibt dann andere Beispiele, wo auch eine Idee genommen, die in einem gewissen Rahmen irgendwie ihren guten Sinn hat und guten auch nützlich ist und auch gemocht wird und auch zu Recht gemocht wird, die dann aber sozusagen unzulässig verallgemeinert wird und per Zwang angewendet wird und dadurch halt eben unzulässig wird. Nicht, also wir wenden überall demokratische Entscheidungsmechanismen an allen möglichen Lebenslagen. Denken Sie an eine Eigentümergemeinschaft im Haus oder im Familienleben. Na gut, da wird jetzt vielleicht nicht formal abgestimmt, aber sozusagen auch da Gleichheit mit den Leuten und dann formt sich halt irgendwie so ein Konsensus über das, was gemacht werden sollte. Oder in der offenen Handelsgesellschaft, wo dann vielleicht per Kapital entschieden wird, wer wie viel zu sagen hat und so weiter. Mehrheitsentscheidungen sind einfach eine sehr ökonomische Art und Weise zu Entscheidungen zu kommen. Also nicht Ewigkeiten hin und her zu überlegen, sondern zu sagen, jetzt muss mal eine Entscheidung getroffen werden und das so und so machen wir. Das hat ja seinen guten Sinn. Und in einer freien Gesellschaft wird die Demokratie, die Demokratie dadurch geregelt, dass es halt ein Exit-Recht gibt. Nicht? Also wenn jemand nicht mehr mitmachen möchte, der kann dann einfach rausgehen. Der verkauft seine Anteile in der Firma, der verkauft seine Wohnung halt da drin. Okay, das schmerzt ihn vielleicht ein bisschen, weil er die Wohnung doch gerne hatte oder irgendwie sein Herz hängt auch an dem Unternehmen, da waren vielleicht die Familie doch ein paar Generationen daran beteiligt und so weiter. Und wenn er dann die Anteile verkaufen muss, das fällt ihm dann doch nicht leicht. Aber auf jeden Fall kann er es machen. Er ist dann raus und dann ist die Sache für ihn erledigt. Dann ist er auch nicht mehr mit diesen Mehrheitsmeinungen oder Mehrheitsentscheidungen befasst. Und das Problem, das wir eben bei der politischen Demokratie haben, die vom Staat ausgeht, das ist, dass wir keine Möglichkeit haben, rauszuoptieren. Und dann kriegt man halt eben die gleichen Folge, wie man das ja schon als Student kennt, nicht im Kontext mit dem ASTA, das habe ich ja nie vergessen, ist mir immer in Erinnerung geblieben, für diese völlig dysfunktionale Demokratie, nicht? Also alle müssen da wählen, dass als das System besteht, das kann man nicht selber in Frage stellen, man kann nicht selber entscheiden, ob man Teil der korporierten Studentenschaft sein möchte oder nicht. Man wird also sozusagen, wenn man sich an der Universität einschreibt, wird man dazu verdonnert. Man muss da also die Beiträge leisten und dann wird halt das Studentenparlament gewählt und die können dann über ein gewisses Budget verfügen, also von Zwangsgeld. Nicht? Das ist also der Staat klein. Und da sieht man halt letzten Endes, welche Folgen sich im größeren Maßstab ergeben. Also was ich in Erinnerung hatte, ich glaube, das ist heute auch nicht anders, das ist halt extrem geringe Wahlbeteiligung.
Ja.
Wirklich nur die schlimmsten Leute sind in diesem ASTA drin. Also wirklich nur völlig Spitzen. Es gibt ein paar Gutwillige, aber die bleiben in der Regel nicht lange, weil sie halt eben so nach ein oder zwei Jahren sehen, mit welcher Gesellschaft sie sich da begeben haben. Und die wollen das dann auch nicht weitermachen. Und dann, bis dann die Nächsten kommen, da kommen immer wieder frische Leute aus dem Gymnasium nach. Nicht? Also insofern gibt es immer so einen gewissen Prozentsatz von vernünftigen, gutwilligen Leuten, aber die meisten sind halt wirklich Spinner und mit denen will keiner was zu tun haben. Man kann sich aber eben ihrer nicht entledigen, also bleibt man drin. Und dann machen die natürlich nur schlechte Entscheidungen, aber es spielt letztens keine große Rolle. Ich meine, wenn das eine größere Uni ist, dann haben sie auch ein größeres Budget, dann können sie halt ein bisschen mehr Geld verschwenden, aber das ist halt der Schaden jetzt irgendwie begrenzt. Und das Problem, das wir in der politischen Demokratie haben, ist ja, wir haben das im Großen und wir haben da im Großen und Ganzen die gleichen Tendenzen. Ich meine, man kann nicht raus. Und das ist dann, macht die Sache unwiderstehlich interessant für Leute, die genau wissen, dass sie mit ihren Projekten niemals eine Mehrheit da eigentlich hinter sich schlagen können. Also dass es eigentlich nicht populär ist, was sie machen wollen. Aber sie können vielleicht eine Mehrheit innerhalb der politisch Organisierten finden. Das ist schon wieder ganz was anderes. Und da kann man halt eben die Mehrheit da sozusagen mit plutokratischen Mitteln da zu Wege bringen, Lobbyisten und was weiß ich. Und dann kann man halt die Gesamtentscheidung so biegen, wie einem das richtig erscheint. Und dann kommen halt eben diejenigen ins Parlament, die besonders skrupellos oder besonders, auf jeden Fall besonders effizient darin sind, genau diese Sachen hervorzuheben. Also genau Sachen zu machen, die eigentlich nicht so richtig den Wünschen der großen Bevölkerungsmehrheit entsprechen. Das ist also diese Exzesse, die aus der politischen Demokratie entspringen. Und in meinem Vortrag in München hatte ich das nicht so sehr thematisiert. Ich hatte es aber in Orban, als ich über Mises Demokratietheorie gesprochen hatte, habe ich diese Sache nochmal näher auseinandergenommen. Der Mises hat ja wirklich eine sehr interessante Demokratietheorie. Da sagt er, als Liberaler ist man mehr oder weniger automatisch hingeführt zur Demokratie, denn der Kerngedanke des Liberalismus ist die Selbstbestimmung. Also jeder eigentlich über sein eigenes Leben schalten und walten können sollte, also ohne dass ihm andere reinregeln. So, und für ihn hat die Demokratie vor diesem Hintergrund Also das ist erstmal kein absolutes, es gibt keine naturrechtliche Rechtfertigung dafür. Es entspricht aber nicht daran, weil die Demokratie besonders effiziente Herrschaftsform ist, dass also da die Eliten besonders gut ausgesucht werden und was weiß ich. Das sind alles Argumente, sagt er, das kann passieren, aber das ist nicht das Entscheidende. Und es funktioniert ja auch nicht immer besonders gut in der Demokratie, das sieht ja auch. Und er sagt, naja, die Demokratie sollte ja auch nicht erdumspannend sein, sondern es gibt so eine gewisse Mindestgröße, die sie haben muss, einfach damit die ganze Sache wirtschaftlich effizient funktionieren kann. Nicht? Also man kann nicht jetzt irgendwie für einen Häuserblock da so eine Art Staat haben, nach seinem Dafürhalten, sondern so einen gewissen administrativen Mindestaufwand hat, braucht man so eine gewisse Mindestgröße. Aber sobald diese Mindestgröße auf jeden Fall nicht die Größe von Deutschland, nicht? Mhm. Oder auch nicht die Größe von Bayern. Das ist also irgendwas, was kleiner ist. Also wirklich so, denken wir an einen größeren Städtestaat, so was weiß ich, Nürnberg oder so oder Düsseldorf. So 300, 500.000 Leute, das ist eigentlich so der Rahmen, in dem Demokratie wirtschaftlich gut funktionieren kann. Und sehr, größer braucht sie eigentlich nicht zu sein, nach seinem Dafürhalten. Also wenn die Leute natürlich in einem größeren Verband leben wollten, dann warum nicht? Aber auf jeden Fall Mises zufolge, und das erklärt er insbesondere in seinem Buch Nation, Staat und Wirtschaft, direkt nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht 1919. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch überhaupt ein Druck ist. Es wäre auf jeden Fall es ist ein interessantes Buch. Da sagt er, also wenn das der Wille einer Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet halt eben besteht, unabhängig von den anderen zu leben, also einer kleineren Gemeinde, da die Demokratie anzuwenden, dann sollten sie ein Exit-Recht haben. Nicht? Also dieser Gedanke ist auf jeden Fall da, der ist bei Mises da. Und was ist dann die Folge, warum jetzt Demokratie, warum keine Monarchie, warum keine aristokratische Form, kein Patrizierstaat, was weiß ich. Sein Argument ist, dass die Monarchie es ermöglicht, einen friedlichen Machtübergang zu haben. Und der friedliche Machtübergang...
Die Demokratie.
In der Demokratie.
Sie sagten die Monarchie, ja.
Oh, Verzeihung, ja. Ja. In der Demokratie. Die Demokratie erleichtert es, den friedlichen Machtübergang hinzugehen. Er sagt, letzten Endes ist jede Form der Regierung, kann sich nicht allzu weit von dem Willen der Mehrheit entfernen. Ja, nicht, sag ich mal, wenn man jetzt irgendwie eine diktatorische Regierung hat, wir haben es doch nicht in Berlin, aber die sind ganz schön weit weg von der Mehrheitswillen, kann man glaube ich schon sagen. Das geht halt nicht lange, das geht eine Zeit lang gut, aber es geht halt nicht ewig lang. Vor allen Dingen, wenn es halt handfeste wirtschaftliche Nachteile für die große Mehrheit der Bevölkerung gibt. So, keine Regierung kann sich das erlauben, das so zu wird. Die müssen halt immer die Politik halt betreiben, egal ob das ein König ist oder ein Diktator oder eine Patriziergemeinschaft, die müssen letzten Endes immer sich dem anpassen, was die meisten Leute für richtig halten, denn sonst riskieren sie den bewaffneten Widerstand, den Aufstand. Und das liegt ja nicht in ihrem Interesse. So, und ihr sagt Mises, in der Demokratie können wir vermeiden, dass wir überhaupt auf Waffen zurückgreifen müssen, indem wir einfach regelmäßig zum Wahllokal gehen und dann bestimmen, wer jetzt gerade die Regierungsgeschäfte ausüben sollte, nach einem bestimmten Programm, das halt eben dann den Meinungen der Wähler entspricht. Das ist das Argument. Also nicht irgendwie, dass das jetzt besonders, wie gesagt, einer Gerechtigkeitsvorstellung entspricht, sondern es ist ein rein pragmatischer, rein wirtschaftliche Überlegung, die dahinter steht. Nicht? Die Menschen kommen zusammen, werden zusammengeführt durch die Vorteile der Arbeitsteilung. Wir alle profitieren davon, dass wir uns spezialisieren können in dem und dem Bereich und profitieren halt von der spezialisierten Arbeit der anderen. Aber damit das funktioniert, nach seinem Dafürhalten, brauchen wir halt eben Sicherheitsdienste, insbesondere vom Staat, und die können nicht durch den Markt gewährleistet werden. Also brauchen dann so einen Minimalstaat. So, wer soll die Regierungsgeschäfte führen? Das muss halt eben entschieden werden. Und es geschieht am friedvollsten durch die Demokratie. Das ist sein Argument. Und ein Buch, das Sie die Freundlichkeit hatten, das zu erwähnen, also mein Ordnung und Anarchie, da gibt es ein Kapitel drin, Kapitel 11, wo es über die Selbstparalyse der Demokratie geht. Und da führe ich aus, dass aufgrund kapitaltheoretischer Gesetzmäßigkeiten, es leider Gottes auch in einer Demokratie die Tendenz dazu besteht, dass diejenigen, die politisch organisiert sind, dafür sorgen, dass Wahlen immer weniger in die Quere kommen. Also so der politische Produktionsprozess. Nicht? Die versuchen das also erstmal natürlich durch Werbung, was weiß ich, um die Leute dazu beschwatzen, dass das, was sie wollen, dass das wirklich in ihrem Interesse, also was die Politiker wollen, dass das wirklich im Interesse der Bevölkerungsmehrheit ist. So, das geht natürlich nur bis zum gewissen Grade, weil die Leute auch nicht völlig blöd sind. Dann versuchen sie halt eben, sich auf andere Art und Weise vor den Auswirkungen von Wahlen zu schützen, indem sie halt sich also zum Beispiel einen großen Beamtenstaat schaffen, wodurch die Möglichkeit besteht, dass verdiente Politiker immer überwintern, wenn ihre Partei gerade mal nicht gewählt wird, oder sie schaffen sich staatsfinanzierte Stiftungen, nicht, wo auch dann die ganzen Parteiintellektuellen dann überwintern, der verschiedenen Legislaturperioden und so weiter. Und die Folge ist halt eben, dass man diese Leute eigentlich nie los wird. Nicht? Also oder immer schwieriger los wird. Man kann sie einfach wegwählen. Nicht mal, als man einen Politiker hat, den man wirklich völlig inkompetent findet und so weiter. Das ist heute praktisch unmöglich, den einfach wegzukriegen, also aus dem politischen Geschäft, weil er halt immer letztendlich mit durchgefüttert wird von den Strukturen, die in der Vergangenheit geschaffen worden sind, um genau ihn oder sie dann weiter am Trog zu halten, bis vielleicht die Wähler die vergangenen Schandtaten vergessen haben und dann wieder reinrutschen kann, insbesondere auch durch Listen. Ne? Listen ist auch eine andere Technik, ne? Weil man nicht selber persönlich gewählt worden von irgendeiner wirklich Person, sondern einfach per Ordre de Mufti, per Parteienschluss kommt man auf irgendeine Liste drauf. Das will eigentlich niemand mag. Wir kennen ja so einige Politiker im Bundestag, die dafür bekannt sind, dass sie besonders unsympathisch sind. Und ich glaube, keiner von denen ist wirklich direkt gewählt von irgendjemandem. Ne? So, und also das sind so verschiedene Techniken, die reinkommen. Und natürlich dann eben die Finanzierung des Wahlkampfes. Wenn jemand keine Unterstützung durch eine Partei, der kann praktisch nicht gewählt werden, weil er einfach nicht die gleichen Mittel aufbieten kann, um Werbung zu machen, um seinen Wahlkampf. Der kommt ja gar nicht dazu, außer er ist sehr reich, so wie Donald Trump oder so, und dann auch gleichzeitig irgendwie an der Sache interessiert. Der könnte ja überhaupt keinen Wahlkampf führen, ohne die Partei. Nicht? Und dadurch wird es halt immer schwieriger, letzten Endes durch Wahlen irgendetwas anderes zu wählen, als das, was einem von den interessierten politischen Parteien beziehungsweise deren Kartell vorgesetzt wird. Nicht? Diese Tendenz besteht so langfristig, und das sehen wir natürlich heute. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es in verschiedenen anderen Ländern. Und dadurch ist, also das Argument von Mises ist dadurch nicht falsch, aber was es natürlich zeigt, ist, dass auch in einer Demokratie, sag ich mal, diese Spanne zwischen dem tatsächlichen Wählerwillen und dem dessen, was die Politik macht, was die Parteien macht, der kann sehr groß werden, so dass es auch in der Demokratie dazu kommen kann, dass halt nur mit gewaltsamem Widerstand irgendwann mal so ein System dann beseitigt wird, das dysfunktional geworden ist. Nicht? Also es ist kein Argument gegen Mises Konzeption der Demokratie. Ich glaube, es ist ein sehr cleveres Argument, sehr tiefgründige Überlegung, die dahinter steht. Aber es führt natürlich in der Praxis dazu, dass die real existierende Demokratie sowie der real existierende Sozialismus eben nicht so funktioniert, wie Mises das gewünscht hätte.
Ja, würde das dann darauf hinauslaufen, dass dieses Argument von Mises, dass die Demokratie den friedlichen Wechsel ermöglicht, dass das eigentlich so gar nicht stimmt, sondern dass das den friedlichen Wechsel nur lange, lange hinauszögert, bis die Demokratie dann quasi zu ihrem absoluten Maximum eskaliert ist? Wir sehen ja jetzt sogar schon die normale Demokratie des Nationalstaats, die weitet sich ja in Deutschland auch noch auf die Europäische Union aus. Und und auch da werden ja schon Politiker aufs Abstellgleis geführt, wo sie dann aber de facto teilweise sogar noch mehr Macht haben. Mit anderen Worten, wir landen ja irgendwo in einem Herrschaftssystem. Ich denke, wenn Monarchien ihre Macht ausdehnen wollen, dann führen sie meistens Kriege. Und ansonsten, in der Demokratie ist das halt teilweise sogar noch leichter, weil die Es kommt natürlich auf den Staat drauf an. Für die Amerikaner ist es sicherlich in der Demokratie einfacher als für einen deutschen Nationalstaat in der Demokratie. Aber dort können Politiker, die haften ja nicht mit ihrem Privatvermögen, so wie ein König das tut. Und sie können das ja einfach auslagern. Das macht ja Kriege viel gewaltbereiter. Aber wie gesagt, unsere jetzige Demokratie, die neigt ja sehr, sehr stark zur Ausweitung. Und dementsprechend, so, sie haben jetzt so viel schwarz gemalt, deswegen frage ich nur nach einem vielleicht friedlichen Schluss, wie es irgendwann enden könnte.
Ja, ich glaube, also wir haben den Zustand der völligen Immobilität, also der völligen Abkapplung der herrschenden Politikerriege vom Willen der Mehrheit der Bevölkerung haben wir noch nicht erreicht. Nicht? Also, glücklicherweise scheinen wir auch noch ein bisschen davon entfernt sein. Wie gesagt, das ist halt eben der Vorteil von Demokratie, dass dieser Übergang grundsätzlich friedlich erfolgen kann, also blutlos und was weiß ich. Politiker aus Eigeninteresse haben ein Anreiz dazu und auch die Möglichkeit, das System so zu ändern, marginal immer wieder, ne, so klein, viele kleine Veränderungen, dass sie immer schwerer abgewählt werden können. Nicht? Und das ist eben das Problem, das auch dazu führt, dass, wenn das auf die Spitze getrieben wird, irgendwann tatsächlich auch nur noch, wie, sag ich mal, im Verhältnis zwischen der Bevölkerung und einem Diktator, dann auch nur die Gewalt bleibt. Um sich der Person dazu entledigen, beziehungsweise des ganzen Systems zu entledigen. Nicht? So war das ja auch im Fall der Monarchie, als die Revolution in Frankreich und im 18. Jahrhundert überall, im 19. Jahrhundert überall in Europa stattfinden. Da wurde ja nicht nur einfach ein König ersetzt, sondern wurde das ganze System wurde abgelöst.
Ja. Ja. Diese Idee sehe ich nämlich im Augenblick auch. Also die Leute sind ja irgendwie alle ein bisschen. Wenn ich heutzutage Politiker das Wort Demokratie in den Mund nehmen höre, dann klingt das für mich nur noch nach, naja, das ist das Gute. Und was tatsächlich dahinter steht. Wenn ich umgekehrt dazu Bücher, vor allem von Philosophen und vor allem zur Zeit des Aufkommens der Demokratie lese, sind das zwei vollkommen unterschiedliche Begriffe, über die man spricht.
Ja, was ja wirklich vernachlässigt wird, ist, dass unter den Gründervätern der Vereinigten Staaten von Amerika es praktisch überhaupt keinen richtigen Demokraten gibt. Also so im modernen Sinne, nicht? Also die moderne Demokratie, die kommt eigentlich erst so mit Linker, also so 70, 80 Jahre später. Dem amerikanischen Sezessionskrieg. Und da ging es ja genau darum, dass man sozusagen das Exit-Recht den Leuten nehmen wollte. Die Südstaaten wollten die Steuern da nicht bezahlen, die nördlichen Industriellen auferlegen wollten für Maschinen aus Europa, die also im Süden geworden, verschiedene andere Ausrüstungsgegenstände. Und dann hat Lincoln gesagt, also keiner darf hier raus aus der Union und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann machen wir euch halt eben den Krieg. Und dann kam ja ein paar Jahre später halt dann das Argument der Sklaverei aufgebaut. Ursprünglich war das überhaupt kein Thema. Es ging überhaupt nicht um Sklaverei. Das ging dann darum, die Unterstützung für die Südstaaten in Europa zu brechen. In Europa hatten sie zahlreiche Sympathisanten. Aber natürlich, Europäer waren nicht für Sklaverei. Nicht? Und genau so wenig wie in den nördlichen Staaten, aber in den nördlichen Staaten der Vereinigten Staaten gab es halt noch viel mehr Toleranz für Sklaverei. Wie gesagt, das war ihnen letzten Endes egal, was die wollten. Das war die Industriepolitik, ne, die dem ganzen Kontinent auferlegt werden sollte. Naja, also auf jeden Fall unter den Gründervätern Jefferson, Madison, Washington und so weiter, das waren ja keine Demokraten. Also die haben nicht den Unabhängigkeitskrieg, um eine Demokratie einzurichten. Die wollten eine Republik. Und in der Republik, dann geht es halt eben darum, dass man kein Monopol hat für Staatsgeschäfte, also schon so eine Ablösung, nicht der Eliten, der eben stattfindet. Aber es ging auf jeden Fall nicht darum, alle politischen Entscheidungen per Mehrheitsmeinung oder ständige Meinungsumfragen und so weiter vorzunehmen. Also wir waren wirklich ganz dagegen, gerade auch im Lichte der Erfahrung mit der athenischen Demokratie des Altertums und den anderen Erfahrungen mit demokratischen Regimen, die später auch gesammelt worden sind, wo man halt eben sieht, na, die Demokratie ist halt keine besonders stabile Regierungsform und sie entartet halt leicht aus, nicht in eine Pöbelherrschaft oder in eine Plutokratie. Und das ist ja genau das auch, was passiert ist. Das haben dann auch amerikanische Intellektuelle im 19. Jahrhundert, haben das auch ganz klar gesehen. In meinem Kapitel 11 zitiere ich William Graham Sumner, ein ganz wichtiger amerikanischer Soziologe des 19. Jahrhunderts, genau das halt eben gesehen hat. Ich hatte die Demokratie, für die besteht immer die Gefahr, dass sie in eine Plutokratie entartet. Also letzten Endes sind es die Geldmänner oder Frauen, die über ihre Lobbyarbeit bestimmen, was halt eben abgestimmt wird, welche Parteien einkommen, welche Personen ins Parlament kommen und letzten Endes folgen dann die Staatsgeschäfte in ihrem Interesse und nicht im Interesse der Bevölkerung.
Jetzt haben Sie Kapitel 11 schon zweimal angesprochen, aber ich möchte zu den Kapiteln von davor ein bisschen kommen, denn ja, eigentlich gehen Sie davor relativ intensiv darauf ein, warum es den Staat nicht nur nicht braucht, sondern warum er im Grunde genommen in vielerlei Hinsicht eigentlich kontraproduktiv ist bezüglich dessen, was man eigentlich will. Das betrifft hauptsächlich zwei Aspekte, die immer wieder vorkommen. Ich meine, wir können jetzt auch gerne die Straßenfrage aufmachen, aber die finde ich ein bisschen sehr allgemein gehalten. Also sprechen wir einmal über die über Sicherheit als Dienstleistung und einmal über Bedürftigenhilfe. Also und beides widerlegen sie eigentlich inhaltlich sehr, sehr gut, warum der Staat nicht hilfreich ist, um uns Sicherheit zu verschaffen, wenn er diese Dienstleistung quasi monopolisiert, und warum der Staat auch für Bedürftigenhilfe eigentlich, ich versuche es mal ganz kurz, aber formulieren Sie danach lieber so, wie Sie es gern ausdrücken würden. Meine Bereitschaft, anderen Leuten zu helfen, die in Not geraten sind, erlischt damit, wenn es eine übergeordnete Institution gibt, die das Ganze per Zwang macht. So ungefähr würde ich es mal in Kurzform ausdrücken. Aber dürfen Sie gerne nochmal selber formulieren.
Ja, wie gesagt, also die Anreize selber, irgendetwas zu unternehmen, um Leuten zu helfen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen können, den Daumen lassen, geht es ja nur. Unser Problem mit dem heutigen Wohlfahrtsstaat besteht ja darin, wenn wir mal an die Zahlungen denken, die gemacht werden, also ich Arbeitslosenhilfe und dann Sozialhilfe, die halt eben ausgereicht wird, dass die völlig unabhängig davon erfolgt, ob diejenige Person arbeitsfähig ist, nicht? Und ich selber, wenn ich hier so rumgehe, ich spende auch Geld, ich gebe auch Leuten Geld, was weiß ich. Aber für mich ist immer das entscheidende Kriterium, können sich die Betreffenden aus eigener Kraft helfen? Ich gebe niemals Geld einem Mann oder einer Frau zwischen 20 und 50, die offensichtlich bei guter Gesundheit sind. Es ist einfach, es ist unanständig und man tut diesen Leuten auch nichts Gutes, weil man sie nur verstetigt darin, etwas zu tun, was ihnen selber auch nicht gut bekommt. Sie müssten sich eigentlich einfügen, sie müssten die Arbeitsteilung, müssten sich anstrengen. Und der Wohlfahrtsstaat nimmt ihnen ja genau das Interesse, das überhaupt zu tun. Das ist ja das große Problem. In Ordnung und Anarchie, in diesem kleinen Buch, das Sie erwähnt haben, gehe ich wenig auf die Geschichte von Wohlfahrtsdiensten ein. Nicht? Da kann man nämlich genau die gleiche Unterscheidung machen wie bei der Demokratie. Es gibt die gute Demokratie, die ist freiwillig. Die wird ja auch von allen Leuten, die ja Interesse haben, wird sie auch freiwillig angenommen. Und die schlechte Demokratie, die in allen auferzogen wird. Nicht? Und so bei Wohlfahrt ist genau das Gleiche. Es gibt die gute Wohlfahrt, wo Leute sich aus Solidarität, aus Nächstenliebe, wie auch immer, um andere kümmern, die sich ganz offensichtlich nicht selber helfen können. Kranke, kleine Kinder, alte, gebrechliche und wie auch immer, Flüchtlinge, nicht, also Leute, die es nicht schaffen und die aber die Hilfe von anderen Menschen brauchen. Nicht? Also das kann also freiwillig erfolgen oder aber eben per Zwang. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass die freiwillige Variante viel effizienter ist. Das Paradebeispiel ist die Wohlfahrtsdienste in Großbritannien im 19. Jahrhundert. Die Briten hatten da so einen kleinen Wohlfahrtsstaat aus dem elisabethanischen Zeitalter, also Elisabeth I. aus Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang 17. wo halt die Gemeinden verpflichtet wurde, die armen Leute durchzufüttern. Vorher wurde das von den Klöstern übernommen, dann hat der Heinrich der VIII die Klöster verstaatlicht und dann aufgelöst. Und dann standen die Bedürftigen standen auf einmal im Regen. So, und wer kümmert sich jetzt um die? Dann hat Elisabeth entschieden, das müssen halt eben die Gemeinden machen. So, und dann im 19. Jahrhundert haben die Briten sich das zusammengesetzt und gesagt, na, wir wollen das nicht mehr machen. Die haben da jemanden beauftragt, Edwin Chadwick, ein Parlamentsabgeordneter, der sollte einen Bericht darüber verfassen. Und der deckt dann eben die verschiedenen Exzesse aus, die das System eben produzierte. Also es gibt da Leute, die bei bester Gesundheit einfach nur anderen auf der Tasche liegen. Es gibt Leute, die halt dann den Wohlfahrtstourismus machen. Das heißt, die melden sich bei verschiedenen Gemeinden an und kassieren an verschiedenen Stellen. Das sind alle Tricks, die wir auch heute haben, nicht? Zum Teil wurden dann halt eben Gelder ausgereicht, um die anderen Leuten zu erlauben, die Mieten zu zahlen, nicht? Und das Geld endete dann genau wie heute auch, endet immer in den Kassen der Vermieter, nicht? Also das ist einfach nur, die Mieten gehen dann hoch, wenn der Staat anfängt, die Mieten zu subventionieren und solche Sachen. Also das hat er alles dann natürlich dann gefunden. Und das war auch letztendlich intuitiv alles allen klar. Aber was ihn schockiert hatte und was wirklich dann den großen Wandel in der öffentlichen Meinung herbeiführte, war, wie das Wohlfahrtssystem, das staatliche Wohlfahrtssystem, die Mentalität der Wohlfahrtsempfänger, also der Begünstigten, ruiniert. Weil es halt eben die Anreize nimmt, sich eins, also irgendwelche Anstrengungen zu machen, um selber nicht in die Lage zu geraten, dass man die Hilfe anderer bedarf. Und wenn man unglücklicherweise in dieser Lage ist, Anstrengungen zu unternehmen, nochmal wieder rauszukommen. Also das war das Hauptproblem, dass man wirklich so eine Mentalität schafft, künstlich erzeugt, künstlich finanziert, die darauf letztendlich beruht, andere Leute zu melken. Das war das große Problem. Und das haben die gesagt, okay, das wollen wir nicht, dann haben die das wirklich abgeschafft. Die haben das buchstäblich von heute auf morgen per Parlamentsbeschluss abgeschafft und haben gesagt, Zahlung, also vor allen Dingen Zahlung. Zahlung gibt es ab heute nur noch für diejenigen, die im Armenhaus arbeiten. Das heißt, die können nicht irgendwie beliebig so wohnen, wie sie möchten, sondern die müssen im staatlich organisierten Armenhaus, wirklich kein Zucker schlecken, müssen die sein und dann halt eben unter Aufsicht verschiedene Arbeiten durchführen und dann kriegen sie vielleicht ein bisschen Geld oder irgendwelche Zuwendungen. Ja, und die Folge war, weil da jetzt auf einmal viele Leute, das ist wie bei dem Wegfall der Kloster, auf einmal ist das, was vorher diese Leute alles da unterhielt, das gab es jetzt nicht mehr. Und wie helfen die sich jetzt? Und dann erfolgte halt eine enorme Welle, was niemand richtig vorhersagen kann. Es gab eine große Welle von Gründung von privaten Wohlfahrtsverbänden. Die hießen Friendly Societies, also nur Freundeskreise oder wie auch immer. Und es gab dann wirklich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann 200.000 oder so Friendly Societies. Also unglaublich, also in jeder Stadt, zum Teil eben auch mehrere, und zum Teil war es halt eben berufsgebunden oder vielleicht auch firmengebunden, dass die Angestellten einer bestimmten Firma zusammen oder einer bestimmten Berufsgruppe oder wie auch immer. Auf jeden Fall, diese Art der Unterstützung, dieses Netzwerks war so weit entwickelt, es gab kein Hungerproblem, es gab kein Elendproblem für die Armen am Ende des 19. Jahrhunderts. Unmittelbar nach Abschaffung des Wohlfahrtsstaates natürlich schon, nicht? Also das, was Dickens uns schildert in der Misere der Arbeiterklasse, der armen Leute in Großbritannien des 19. Jahrhunderts, das gab es natürlich schon. Aber es lag daran, wir waren noch am Anfang der industriellen Entwicklung und es war einfach noch nicht genügend Kapital da. In dem Maße, in dem halt eben das Wirtschaftswachstum weiterging, das ganze 19. Jahrhundert über, und in dem Maße, wo diese Friendly Societies gegründet wurden, dann haben alle diejenigen, die wirklich auf die Hilfe anderer angewiesen waren, fanden auch Unterstützung. Und es gab ausgezeichnete medizinische Dienste für diese Leute. Es gab Schulen, die nicht bezahlt werden, also alles privat organisiert. Es gab Möglichkeit, sie unterzubringen, also Sozialwohnungen, was weiß ich, alles privat finanziert. Und das funktionierte, also natürlich nicht perfekt, aber unvergleichlich besser als das, was wir heute haben. Weil der entscheidende Unterschied immer darin besteht, dass die ganze Hilfe freiwillig ist. Das heißt, auf beiden Seiten. Nicht? Also man ist nicht verpflichtet, irgendwelche Hilfe anzunehmen, aber man ist auch nicht verpflichtet, sie zu geben. Und weil alle das wissen, dass du es halt eben auf freiwilliger, also auf Vertrauen, auf beiderseitigem Vertrauen beruht, dann strengt man sich halt eben auch an. Und man übertreibt es nicht. Während heute ist ja so eben, das ist ja das Grundproblem. Diejenigen, die zahlen und empfangen, die machen es sich halt eben bequem. Das sind ja auch, sie müssen ja auch keinem in die Augen schauen und sagen, ja, ich raub dir dein Geld. Das ist ja, ne, das Steuergeld, das irgendwie das Manna aus Berlin kommt und sag ich, das ihnen entgegenfließt, ist ja überhaupt keine Verantwortung da. Wem gegenüber auch, nicht? Und dann alle anderen Institutionen, die vom Wohlfahrtsstaat geschaffen worden sind, also das öffentliche Schulwesen, das öffentliche Gesundheitswesen, was weiß ich, funktioniert alles schlecht, insofern es unter der mangelnden Verantwortungslosigkeit leidet. Nicht? Also die Kinderchen, die gehen das zur Schule, wissen, das ist der Wohlfahrtsstaat von der Krippe bis zum Grab. Warum soll ich mich überhaupt irgendwie anstrengen? Die Regierung möchte, dass die Statistiken geschönt werden. Die möchte möglichst viele Leute da zum Abitur führen oder zum Abschluss, was weiß ich. Die machen also nichts und wüsste auch nicht, warum sie da irgendwas machen sollten. Und die Lehrer sind leider Gottes, Lehrer sind häufig sehr guten Willens, aber sind halt gezwungen, was heißt gezwungen, werden dafür bezahlt, mit einer Klientel zu arbeiten, die völlig demotiviert ist, können die nicht vor die Tür setzen. Wenn sie die vor die Tür setzen würden, würden sie sich auch selber ins eigene Fleisch schneiden, weil sie ja ihre Gehälter nicht mehr bekommen müssen. Und vor allen Dingen leiden sie natürlich auch unter dem der Vorgabe, immer wieder politische Inhalte an die Schüler weiterzureichen. Nicht? Also ja. Die sozusagen zur Erziehungsanstalt nicht im Sinne von Bildung, das, was die Schüler lernen möchten oder nicht, sondern der Staat hat entschieden, dass sie halt was lernen sollten über, was ich, Umwelt oder was, die Erderwärmung und was ich, dass diese ganzen ideologischen Inhalte werden da weitergereicht und damit geht da ein großer Teil der Zeit drauf. Nicht? Das hätte man halt eben nicht in dem privaten Kontext. Nicht? Dann würden halt eben schon die Lerninhalte und die Lehrinhalte sich daran orientieren, was wirklich wichtig ist für die betreffenden Klientel, um die überhaupt erstmal da zu halten und denen tatsächlich zu helfen. Weil heute, es geht nicht darum, den Schülern zu helfen, sondern einfach nur die Propaganda, die Staatspropaganda halt eben vorzubereiten.
Ich finde, durch Ihr Werk und auch bei dem ein oder anderen Vortrag schwingt durchaus stark mit, dass Sie stark christliche Prägung haben. Sie haben auch gleich ein Kapitel, Kapitel 2 ist die katholische Kirche und die Freiheit. Und auch in Vorträgen stehen Sie so ein bisschen eher auf der Seite des Christentums als auf der Seite der, sage ich mal, Spätaufklärer. Ich möchte Sie jetzt nicht bitten, gleich Kant zu analysieren. Das führt vielleicht ein bisschen zu tief ins Detail. Aber es gibt einige Vorträge, die führen gerne Kant an und nehmen auch dann Mises raus, was er sich von Kant abgeguckt hat, und andere beziehen das stärker aufs Christentum. Und ich habe immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten, das beides unter einen Hut zu bringen, dass der Libertarismus sich durchaus aus beidem bezieht. Aber wo sehen Sie bei so Sachen wie der Aufklärung den sinnvollen Hang zu Christentum und Libertarismus und wo ist es eher gegensätzlich?
Oh, das ist dann kompliziert. Für mich der Grund, warum ich das Christentum in den Vordergrund stelle, ist, dass es für mich der Motor ist, aus dem überhaupt Interesse für Fragen der Gerechtigkeit, der Liebe für Gerechtigkeit zu anderen Menschen und so weiter entspringt. Wenn man einfach nur die Sache rein intellektuell darstellt, so wie bei einer Aufklärung, Kant und so weiter, ist ja weitgehend hermetisch getrennt von allen religiösen Überlegungen. Und das macht ja guten Sinn in der damaligen Zeit, weil Deutschland damals noch ein christliches Land war. Kant ist wahrscheinlich jeden Morgen noch zur Messe gegangen. Also das war normal. In unserer Zeit, die weitgehend entchristlich ist, also es gibt dann Leute, die sind noch formal Mitglieder der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche, aber die gehen dann auch nicht mehr zum Gottesdienst, gehen auch nicht mehr zur Messe, gehen nicht mehr zur Beichte, beten nicht jeden Tag. Und sie haben also kein Glaubensleben. Und indem sie das eben nicht haben, trocknet das Interesse und auch die Liebe zu den Sachen aus, die letzten Endes entscheidend sind für die Freiheit. Nicht gerade wenn man sagt, wir wollen in Freiheit leben, wir schätzen die individuelle Freiheit, die Möglichkeit, im Rahmen einer gerechten Sozialordnung miteinander umzugehen, überhaupt das Interesse an dieser Frage verlangt ja eine innere Einstellung der Bejahung, nicht der Liebe. Und wo kommt das her? Und also das ist für mich der entscheidende, also ganz wichtiger. Ich sage nicht, dass es nirgendwo anders herkommen kann aus dem Christentum. Aber was ich beobachte in der Praxis ist, dass es vor allem Christen sind, die sich für diese Fragen interessieren. Alle anderen haben vielleicht zeitweise Interesse daran, an solchen Fragen. Oder dann versuchen sie entweder daraus eine Karriere zu machen, als letztes schon Eigeninteresse, oder sie lassen es ganz. Sie beschäftigen sich dann gar nicht mehr mit diesen Fragen. Es gibt ganz wenige, die wirklich ohne Christ zu sein, ein lebenslanges Interesse an Fragen sind, die, sag ich mal, letztens, was man so das Gemeinwohl nennt, anbelangen. Also die Fragen der Philosophie, der Freiheit, was sind die Grundlagen dafür, die Rücksicht nehmen auf die Belange und auf die Interessen anderer Menschen. Das ist einfach eine empirische Frage da nicht.
Mhm. Ja, ich sehe es so ein bisschen auch als eine Form des Moralkodex, was ja die katholische Kirche eigentlich über Jahrhunderte hinweg geprägt hat. Aber wenn man sich jetzt auch die frühen Vorstufen von Libertarismus nimmt, wie John Locke und Erstaneignung aus der Natur und so weiter und so fort, dann bezieht Locke ja auch seine Form von Naturrecht ursprünglich mal aus dem Christentum, wie sie in der Summa Theologica von Thomas von Aquin kommt. Mit anderen Worten, also ich halte, wenn ich mir das in den Grundzügen her so überlege mit der Herleitung, da führt ja kaum ein Weg an John Locke vorbei. Und deswegen halte ich Libertarismus auch nicht wirklich frei formulierbar vom Christentum aus. Und nichtsdestotrotz schafft man es, abgesehen von Naturrecht, auch Libertarismus rein logisch zu begründen mit Hilfe von Argumentationsethik. Und sie schaffen es in ihrem Buch auch beides anzuführen. Mhm. Und das, ich finde die Fragen spannend, ich finde sie aber sehr philosophisch und theoretisch.
Das ist richtig. Ja, glücklicherweise, das ist ja auch so, muss man als Christ sagt man, der liebe Gott hat die Welt so eingerichtet, dass die Menschen auch zueinander finden können, selbst wenn Gott nicht immer im Mittelpunkt steht, weil halt eben die Welt von natürlichen Gesetzen halt geregelt wird, über die wir Einverständnis erzielen können und die es uns halt eben erlaubt, aufgrund einer gemeinsamen Erkenntnis der für uns alle relevanten Realität miteinander zu handeln. Nicht, das ist möglich. Und man kann auch eben Fragen der Gerechtigkeit in gewissen Rahmen zumindest, ohne Bezug auf irgendeine Religion, kann man diskutieren. Deshalb ist es ja auch möglich, friedlich miteinander auszukommen zwischen Christen, Juden und Moslems und Hindus, was weiß ich, wahrscheinlich auch. Das ist alles richtig. Wie gesagt, nochmal, der Grund, aus dem ich das Christentum auch politisch für wichtig halte, ist, dass wir hier die Wurzel haben, die den Motor gibt. Warum interessiere ich mich überhaupt dafür, in Freiheit unter Gleichen zu leben? Das ist eine Idee, die aus dem Alten Testament kommt. Die halt eben deshalb auch geteilt wird von Christen, Moslems und Juden. Weil die Idee ist, alle sind Gottes Kinder, letztendlich. Das ist alles Geschöpfe, Kinder. Deshalb sind wir alle gleich in der Hinsicht. Wenn man diesen religiösen Kontext nicht hat, ist es sehr viel schwieriger, überhaupt dahin zu kommen. Und dann zu sehen, warum könnte das für mich relevant sein? Warum sollte ich in einer Gesellschaft von Gleichen leben? die Inder scheinen vollkommen zufrieden damit zu sein und scheint ihnen völlig unproblematisch zu sein, in einem Land zu leben, wo es verschiedene Kasten gibt. Also einige Leute gibt, auf die man eben runterguckt, da würde man sich nichts zu kümmern braucht, die einfach verrecken können, das ist einem völlig egal. Es ist halt, ob meine Kuh umfällt oder irgendwas da. Ne? Wenn es meine Kuh ist, würde es mich vielleicht auch interessieren, aber es ist die Kuh von einem anderen, interessiert mich überhaupt nicht. Und das ist halt
erst eine brutalere Gesellschaft dann als bei uns, oder?
Ja, natürlich. Richtig, nicht? Und deshalb in so einem diesem anderen Kontext interessiert man sich halt eben auch nicht dafür, wie ist das Leben untergleichen in Freiheit möglich? Das ist eine Frage, die auch bald im Testament kommt.
Nicht? Nichtsdestotrotz würde ich halt sagen, es ist halt logisch insofern begründbar, dass man einfach nur hingeht und sich sagt, der Sinn von Rechten und von Eigentumsrechten ist schlicht der, Konflikte zu vermeiden, weil permanent mit Gewalt konfrontiert zu sein, ist halt ein anstrengendes Leben und verursacht viele Kosten.
Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, wenn Sie der anderen nicht schätzen als eigenständige Person, Träger von Rechten und Verpflichtungen, der unseren Respekt verdient und immer nur darauf aus sind, irgendwelche Vorteile zu gewinnen. Einfach sich mal rein instrumental daran zu gehen, wenn ich jetzt ihn da zu sehr übers Ohr lege, dann fehlt er sich irgendwann mal. Das ist dann auch wieder, wird es wieder teuer für mich. Natürlich spielen diese, es ist nicht falsch, diese Art von Überlegungen anzustellen, die werden natürlich auch angestellt, aber wenn die Überlegung über das soziale Miteinander nur darin besteht, dann kommt man natürlich nicht besonders weit mit der Freiheit. Nicht? Das ist der Punkt. Wie gesagt, also wir sind einverstanden, nicht? Aus logischer Hinsicht ist das unabhängig. Man kann es auch begründen. Aber warum sollte man sich überhaupt dafür interessieren, darüber nachzudenken, was sich begründen lässt für eine Gesellschaft von Freien und Gleichen? Das bringt ein bisschen das erfordert ein bisschen kulturelle Ausstattung, nicht, die nicht überall vorhanden ist.
Wir sind schon gut fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte noch unbedingt zu Ihrem eigentlichen Kernthema kommen, und zwar Inflation, Deflation. Ja. Sie sind berühmt dafür. Allein wenn man auf Mises.org Inflation eingibt, dann stolpert man sehr, sehr früh über Sie. Sie haben darüber viel geschrieben. Lassen Sie mich vielleicht, bevor wir zu Inflation kommen, einfach kurz zur Deflation kommen. Das ist eine immer wiederkehrende Angst in der Mainstream-Ökonomie, unter der österreichischen Schule quasi nicht, und sie haben auf diverse Ebenen widerlegt, dass Deflation in irgendeiner Art und Weise gefährlich ist. Es gibt zu viele Schriften darüber, als dass ich das jetzt mal kurz zusammenfassen könnte. Wie würden Sie es ausdrücken?
Ja, also Deflation im üblichen Sinne, wie es heute verwendet wird, nämlich als Preisdeflation, also als nachhaltiges Absinken von Konsumgüterpreisen, ist in der Tat, steht in überhaupt keinem, also im 20. Jahrhundert, wo wir die entsprechenden Studien haben zu der Frage, gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen den Bewegungen des Preisniveaus in der einen oder anderen Richtung und Wirtschaftswachstum? Da ist die Lage ganz klar, es gibt diesen Zusammenhang, gibt es nicht. Ja, und jetzt muss man sagen, unsere Studien, die betreffen im Wesentlichen das 20. Jahrhundert, vorher hatten wir das Datenmaterial gar nicht. Und wenn man es ganz genau nimmt, muss man sagen, ja, die meisten Studien dieser Art, die betreffen sogar die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo wir das größte Zahlenmaterial dann aufgebaut haben. Und was ich halt eben darlege in meinen Schriften, ist, dass die Frage, die für Wirtschaftswachstum relevant ist, ist, wie stellt sich die Lage der Unternehmen dar? Wie entwickeln sich Unternehmen? Haben sie Erfolg? Haben sie Misserfolg unter Inflation und Preisdeflation? Und die entscheidende Überlegung hier ist, dass für die Unternehmen es nie auf das Preisniveau ankommt, sondern es kommt immer nur darauf an, ob es einen Unterschied gibt zwischen Einkommen und Kosten oder Umsatz und Kosten. Das ist immer die entscheidende Überlegung. Die Spanne, die Gewinnspanne, die kann es halt eben geben bei hohen Preisen, bei niedrigen Preisen. Die kann es geben, wenn Preise steigen, und die kann es auch geben, wenn Preise fallen. Wenn Preise fallen, ist es ein bisschen sportlicher, aber selbst das ist möglich für Unternehmer. Und wir wissen das nicht nur aus der Theorie. Die führen also verschiedene Gründe an, wie ich die das voraus vorwegnehmen und die Antizipation zukünftiger niedrigerer Preise, das Unternehmen sich ja eben auch einstellen können und so weiter. Aber es ist nicht nur Theorie, sondern wenn man einfach schaut, wie hat sich die Wirtschaftsentwicklung im 19. Jahrhundert vollzogen? Was ist geschehen in Großbritannien? Was ist geschehen in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und was ist selbst bei uns, wenn auch in einer kürzeren Zeitphase, vielleicht nur zwischen 1870 und 1900, und auch in Frankreich zwischen 1870 und 1900 im Wesentlichen, gab es bei uns die stärksten Wachstumsraten in einem Umfeld, wo die Preise tendenziell fielen. Und in den USA fielen sie sogar sehr stark. Und in Großbritannien fast so stark wie in den USA. So, wie ist das möglich? Das ist einfach mal eine Tatsache. Wie gesagt, das ist keine Theorie, das ist eine Tatsache.
Ja.
Darauf kam ich dann zur Überlegung, Preisdeflation ist eigentlich die natürliche Folge wirtschaftlichen Wachstums. Mhm. Das war geradezu definitionsgemäß, denn Wachstum bedeutet doch, dass die Ausbringungsmenge an nicht monetären Gütern steigt. Es gibt mehr Kram, den wir einfach da haben und der jetzt getauscht werden kann. Wenn die Geldmenge nicht im gleichen Rhythmus steigt, und das ist der normale Zustand, weil ja die Leute normalerweise ein Geld bevorzugen, das seine Kaufkraft erhält oder sogar mit der Kaufkraft seine wachsende Kaufkraft hat. Nicht? Also aus mikroökonomischer Perspektive möchte man immer lieber ein Geld, das im Wert zuwächst, als ein Geld, das im Wert fällt. Also werden entsprechende Geldarten auch ausgewählt, Gold, Silber und was weiß ich, vielleicht auch Bitcoins, keine Ahnung. Es ist normal, dass bei Wirtschaftswachstum die Geldmenge immer hinterherhängt im Wachstum, hinter dem Wachstum der nicht monetären Güter. Und dadurch gibt es immer wieder Preisdruck. Das ist ganz normal. Ja? Und das ist wichtig, dass man das mal begreift. Der normale Zustand einer freien Wirtschaft ist derjenige der Preisdeflation. Das ist der Normalzustand. Es ist nicht stabile Preise, sicherlich nicht wachsende Preise. Es ist Preisdeflation. Mehr oder weniger stark ausgeprägt. Das ist der Normalzustand. Und Preisdeflation ist in der Tat nicht problematisch für die Unternehmen. Preisdeflation hat viele andere Vorteile. Zum Beispiel führt sie dazu, dass Schuldenmachen weitgehend entmutigt wird. In einer solchen Lage gibt es eigentlich keine Gründe, Konsumentenkredit aufzunehmen. Das ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee, das zu tun. Oder ein Haus per Kredit zu finanzieren. Es lohnt sich in einem solchen Umfeld, das ist genau das, was unsere Vorfahren gemacht haben. Vater und Mutter und so ich, die haben erstmal Geld zur Seite gelegt, aufs Bankkonto getan oder in die Schatulle zu Hause, die kleinen Goldmützen oder die Silbermützen. Und dann, wenn sie genug auf dem Haufen hatten, haben sie sich das Haus gekauft. Das ist die normale Weise heranzugehen. Und für Unternehmen ist nicht sehr viel anders. Für Unternehmen können sich Kredite eventuell lohnen, weil es halt manchmal so Gelegenheiten gibt, nicht so, wo man zugreifen muss. Das Geld nicht in der Schatulle, dann leiht man sich das, zahlt man halt eben Zinsen, 10-15%, aber es lohnt sich, weil halt eben die Gelegenheit so gut ist. Und das kann auch beim Privathaushalt passieren, sowas seltener. Nicht? So, und was halt eben passiert, wenn der Staat reinkommt, ist, dass der Staat halt eben den Anreiz, die Geldmenge künstlich aufzublähen. Das ist ja das, was man früher Inflation nannte. Das war die Definition von Inflation, das ist die Aufblähung der Geldmenge. Und das haben natürlich Staaten immer gemacht. Nicht? Das war wirklich die Konstante der Menschheitsgeschichte, das war nie anders. Aber in den freiheitlicheren Phasen im richtigen Zeitpunkt, USA, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Großbritannien im 18. und im 19. Jahrhundert, Deutschland vielleicht, ne, auch im 19. Jahrhundert, da, wo also wirklich die Freiheit stärker im Vordergrund stand und Regierungen sich zurückhalten mussten, weil es zu viel Widerstand gab, weil eben die Bürger ihnen stärkere Fesseln auferlegt haben, da war es dem Staat nicht möglich, die Geldmenge allzu stark aufzublähen. Und die Folge war dann halt eben die Preisdeflation in den USA, in Großbritannien und ich erwähnte bereits Deutschland, Frankreich und andere Länder in Europa. Und in dem Maße, in dem der Staat sich befreit aus den Fesseln, die ihm die freien Bürger auferlegen und er sich sozusagen da verselbstständigt mit seiner Geldpolitik, dann werden halt eben die Geldproduktionsraten nach oben gefahren, was den Staat halt interessiert, durch diese Cantillon-Effekte. Nicht? Das ist der Erstverwender, der gewinnt halt in, zulasten der späteren Empfänger. Und dieser Punkt, den erreicht man so im frühen 20. Jahrhundert, fängt das an zu kippen. Vorher war die Preisentwicklung, die war immer noch leicht deflationär. Und dann praktisch mit dem Jahr 1900, da fängt das auf einmal an, leicht inflationär zu werden. Und dann geht's natürlich durch die Decke mit dem Ersten Weltkrieg, weil alle dann Inflationspolitik betreiben, um den Krieg zu finanzieren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, dann fallen dann endgültig alle Schranken da, also alle Gründe, die die Staaten vorher dazu bewegt hatten, sich da irgendwie ein bisschen zurückzuhalten, die fielen jetzt hinweg. Da wurde ihnen da von der Wissenschaft, also den Keynesianern, wurde ihnen dann bescheinigt, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man die Geldmenge stark aufbläht, sodass die Preisinflation immer schön positiv bleibt, nicht? Und aufgrund dessen haben wir halt diese enorme Preisentwicklung, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg.
Also wie gesagt, ja, und 1971, ne? Also
mit Abschaffung des Bretton Woods-Systems, genau. Es gab dann auch nochmal dann wurde die Preise dann so 10 Jahre lang gingen die besonders stark nach oben, seitdem wieder ein bisschen gemäßigter. Aber wir haben immer Preisinflation. Und diese Preisinflation, wie gesagt, die kommt nicht aus dem normalen Marktgeschehen, das ist keine freie Wirtschaft, das ist immer der Einfluss des Staates. In der freien Wirtschaft gibt es immer preisdeflationäre Tendenzen. Wie gesagt, in 99 von 100 Fällen. Ja, es gibt manchmal auch Phasen, da wird halt irgendwie viel Gold und Silber wird da entdeckt, dann geht halt vielleicht mal die Preise ein bisschen hoch, ist möglich, aber in 99 von 100 Fällen gehen die Preise runter, ja, mehr oder weniger stark. Wenn es also Inflation gibt, ist immer der Staat. Und dann gibt es halt eben so diese Auffassung, die man immer wieder findet, ja, so ein bisschen Inflation ist ja nicht schlimm. Ein bisschen Inflation ist eigentlich ganz gut. Das war so mein zweites Steckenpferd, also als Verteidigung der Preisdeflation auf der einen Seite, aber dann eben halt auch Kritik der schleichenden Preisinflation. Und ja, da war ich jetzt ganz gut vorbereitet durch meinen Professor an der TU Berlin, Hans-Hermann Lechner, der auch die Preisinflation war jetzt kritisiert hat, aber ich meine halt eben nicht hart genug. Ja, ich habe da versucht noch ein bisschen zuzulegen. Und bei der es gibt keinen Grund überhaupt Preisinflation anzustreben, und dann die Preisinflation selber führt zu zahlreichen nachteiligen Folgen. Vielleicht nur zwei davon, die auch zusammenhängen. Das eine ist, ständige Preisinflation ermutigt das Sparen schwacher Kreise. Wenn Sie schauen, ist egal welches Land, egal welche Phase, einkommensschwache Leute sind wirklich die, was soll ich denn Minimallohn da, Mindestlohn da verdienen und sich gerade über Wasser halten. Wenn die überhaupt sparen, dann sparen die Cash. Ja, die haben dann eben Banknoten zu Hause oder was weiß ich, und das noch nicht, vielleicht auf dem Bankkonto vielleicht, denn in der Regel misstrauen diese Leute alles, was nach Finanzmarkt und so weiter riecht, ne? So. Und wenn man ständige Preisinflation erzeugt, dann zerstört man das Sparverhalten bei diesen Leuten völlig. Denn alles, was sie interessiert, ist überhaupt nur Cash zu sparen. Wenn der Cash seinen Wert verliert, dann verlieren die jegliches Interesse daran. Das heißt, die werden sozusagen in die Abhängigkeit künstlich hinein motiviert gegenüber, denn sobald irgendetwas jetzt passiert, irgendeine Notlage, werden mal krank, paar Monate kommt kein Einkommen, also sind sofort abhängig vom Wohlfahrtsstaat, nicht? Und von den entsprechenden Instanzen. Das war nicht der Fall im 19. Jahrhundert, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war ja gerade eine der gloriosen Folgen der industriellen Revolution, dass wir auf einmal Massenwohlstand hatten. Ja, das heißt, es gab natürlich immer Arme und Reiche, aber selbst bei den einkommensschwachen Teilen der Bevölkerung, selbst da kam gewisser Wohlstand rein, die waren viel disziplinierter natürlich als heute, weil sie aus härteren Zeiten herauskamen, aber sie sparten auch tatsächlich, weil es sich lohnte. Und dadurch wurden sie unabhängig. Und das war natürlich dieses große Problem für Bismarck und alle anderen Staatsfans, nicht, dass auf einmal diese Arbeiterklasse dann da war, die aufmüpfig wurde und sich das auch erlauben konnte, weil sie Ersparnisse hatten. Die konnten einfach mal ein paar Wochen und zur Not auch ein paar Monate durchhalten, um dann mal einen Streik zu machen und so weiter. Heute ist es völlig undenkbar. Völlig unmöglich. Allein schon aus diesem Grund. Also das als eine Folge, nicht der also die ich ja sehr, sehr nachteilig ansehe, der ständigen Preisinflation. Sie erzeugt halt eben, sie unterminiert die Wirtschaftstugenden einkommensschwacher Gruppen. Das Zweite, und das hängt damit zusammen, ist, wie ist es mit den anderen, die also nicht einkommensschwach sind? Mittelklasse, gehobenes Bürgertum, reiche Leute und so weiter. Was machen die in einer schleichenden Inflation? Na, die können natürlich auch nicht mehr Cash sparen. Das haben auch viele von denen gemacht im 19. Jahrhundert. Die haben tatsächlich da einen großen Teil, und auch heute machen das immer, selbst obwohl wir Inflation haben, haben wirklich reiche Familien, ich weiß nicht von, sie haben da ein paar 10.000, ein paar 100.000 Euro, ich weiß, wirklich reiche Leute, also ja, ein paar zig, ein paar 100 Millionen Euro Vermögen, die haben sehr häufig große Mengen von Cash. Obwohl sie da verlieren, nicht? Also auch Preisinflation, also die verlieren da vielleicht ein oder zwei, aber gut, das sind halt eben ein oder zwei Millionen im Jahr, und sie haben da auf der anderen Seite, gewinnen sie halt immer viel, recht. Das stört denen nicht so viel. Die suchen halt eben die Unabhängigkeit, die durch Cash kommt, nicht? Aber alle anderen, die jetzt nicht wirklich reich sind, nicht wirklich Mittelklasse, was machen die? Na, die fangen an, jeden Pfennig, den sie haben, zu investieren. Und sie kaufen Immobilien und Aktien. Also das ist die Wesentlichen. So, und also Immobilien und Aktien nehmen so gewissermaßen jetzt den Platz ein, den vorher Cash hatte. Das heißt also, Liquidität, die ich habe, das ist einfach meine Ersparnisse. Als Folge dessen ergibt sich, dass in einem preisinflationären Umfeld solche Vermögensgüter, die Preise solcher Vermögensgüter tendenziell stärker wachsen als die Preise von Arbeit. Und das bedeutet, dass es immer schwieriger wird im Laufe der Zeit, sich mit einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen ein durchschnittliches Vermögen aufzubauen. Es dauert immer länger. Und das ist genau das Problem der jungen Generation. Das habe ich schon gemerkt. Ich bin jetzt nicht mehr jung. Aber das sehen meine Kinder, das sehen halt eben meine Studenten. Das ist halt eben schwieriger. Sie haben es schwieriger als ihre Eltern, dahin zu kommen, wo die Eltern mal waren. Und das liegt einfach an dieser Entwicklung. Das ist das, was eine Preisinflation macht mit der Wirtschaft. Sie führt dazu, dass die Vermögensgüter schneller im Preis wachsen als die Arbeitseinkommen. Ja, und die Folge ist, dass halt, entweder ist man bereits reich, sozusagen als Erbe geboren. Aber wenn man das halt eben nicht ist, sondern nur aus eigener Kraft, aus eigener Arbeitskraft sich das alles erarbeiten muss, dann wird es halt sehr viel länger oder härter sein. Und man muss sehr viel höhere Sparraten haben. Also wie gesagt, Preisinflation ist kein unschuldiges bisschen. So ein bisschen Preisinflation ist ja gar nicht schlecht. Nein, das hat sehr handfeste und negative soziale und politische Folgen.
Ja. Ich hatte ihren Kollegen Karl Friedrich Israel schon mal hier auf dem Kanal, und der hat auch noch gemeint, dieses Narrativ 2-3% Inflation müssen sein, damit die Leute ja Geld ausgeben, das habe ich noch nie verstanden. So, und ich kann es halt nachvollziehen, auch umgekehrt, dass Leute gerne sagen, naja, in einer Deflation, wenn mein Geld immer mehr wird, während ich es nur auf Seite lege, dann gibt ja niemand mehr Geld aus. Das ist so, aber Leute brauchen ja alles Mögliche. Also es hat mir auch nie eingeleuchtet. Konnte ich schon in der Theorie nicht nachvollziehen, und empirisch ist es halt auch nicht so.
Ja, es ist wahrscheinlich schon so, dass in einem preisinflationären Umfall das marginal mehr Geld ausgegeben wird. Das ist richtig. Nämlich bei Preisdeflation würde mehr Geld gehortet werden. Also tendenziell ist das richtig. Aber man kann nicht sagen, dass das gesamtwirtschaftlich nachteilig ist, nicht?
Nee, ich muss ja essen und so weiter. Das ist ja.
Das sowieso, nicht? Also, wie gesagt, ja. Sie können ja nicht auch. Selbst Fakire können das die Ausgaben nicht schrumpfen auf Null, nicht?
Na, das Paradebeispiel ist aber auch so technische Inflation. Also der Computer in den, der wird alle 5 Jahre verdoppelt sich die Rechenkapazität. Und nichtsdestotrotz kauft ja jeder einen Computer, wenn er jetzt ein neues braucht. Oder ein Handy oder weiß ich nicht. Da ist ja der technische Fortschritt enorm. Und nichtsdestotrotz braucht man gerade das Gerät, wenn das Alter den Geist aufgegeben hat oder wie auch immer. Eigentlich würde ich gerne noch ein ganzes Fass aufmachen, aber vielleicht versuche ich das nochmal kurz zu machen, weil Sie gerade Anfang 1900 oder 1890 so um den Dreh angesprochen haben. Sie schreiben nämlich auch gar nicht so wenig über die Zeit, in der der Methodenstreit kam. Das führt jetzt als allgemeines Thema vielleicht ein bisschen zu weit, aber im Methodenstreit geht es ja auch so ein Stück weit darum, das Feld der Wissenschaft komplett neu zu bestreiten. Wenn Sie es vielleicht ganz kurz umreißen möchten, sie hat in dem, jetzt muss ich nochmal kurz auf den Titel kommen, das hieß, es wurde neu überreicht zu Ehren von Hans Hermann Hoppe, als sie bei der Property and Freedom Society waren, von Stefan Kinsella, Alive in Liberty. Und da schreiben sie in Titel 40, The Economics of Metaphysics. Das Buch gibt's noch nicht auf Deutsch, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, technisch anspruchsvoll, aber wenn Sie den Methodenstreit mal so ganz kurz umreißen könnten, das ist, also, denke ich...
Ging es darum, um die Frage, gibt es universale Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung im Bereich des menschlichen Handels? Das war der Gegenstand. Also alle waren sich darüber einig, also wer führt diesen Streit? Das ist Karl Menger auf der einen Seite, also der Begründer der österreichischen Schule, auf der einen Seite, und dann die Vertreter der sogenannten deutschen, jüngeren deutschen historischen Schule, also insbesondere Gustav Schmoller, Julio Brentano und verschiedene andere. Und Menger argumentiert halt eben in seinem Werk Grundsätze der Nationalökonomie, dass es allgemeine, universelle, also zeit- und ortunabhängige Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung gibt. Das, was den Wert eines Gutes ausmacht, hängt eben von bestimmten Ursachen ab, die das halt eben hervorbringen, die sind eben zeit- und ortunabhängig. Dann gibt es halt den Grundsatz des marginalen Wertes, nicht? Also je größer die Menge eines homogenen Gutes ist, desto geringer ist die ist der Wert jeder Einheit des Gesamtvorrates und solche Sachen, nicht? Und Schmoller und Brentano und die anderen, die sagen halt eben, nein, das sind nur Approximationen, also Annäherung, Zusammenfassung von gewissen Irregularitäten, die wir beobachten, aber letzten Endes gibt es solche allgemeinen Gesetze nicht. Es gibt nur besondere Umstände von Zeit und Ort, in denen alles Mögliche möglich ist. Also wirklich, es ist nicht unbedingt so, dass eine höhere Geldmenge unbedingt zu höheren Preisen führt. Es kann eine höhere Geldmenge kann auch manchmal zu niedrigeren Preisen führen. Alles Mögliche ist möglich.
Ja, okay, gut. Alles ist möglich. Also, aber ich denke, Ursache- und Wirkungszusammenhänge sind halt relevanter als empirische Daten, denke ich. Das spielt immer so ein bisschen mit rein, denke ich. Ich habe eine Frage zugeschickt bekommen, die ich einem Freund versprochen habe, dass ich sie Ihnen unbedingt stellen soll, die allerdings sehr tief genau auf dieses Thema Metaphysik eingeht. Ich würde mal kurz vorlesen. Sehen Sie, wie in Economics of Metaphysics angedeutet, die Verbreitung des Nominalismus ab Ockham und durch den lutherischen Protestantismus als den Ursprung der heutigen Plagen, dem logischen Positivismus, dem Rechtspositivismus, dem moralischen Relativismus, dem Polylogismus etc. Ich finde die Frage schon anspruchsvoll formuliert.
Ja, das die ganzen Begriffe jetzt erstmal schon mal vielleicht definieren. Ja. Das wird jetzt in den Rahmen unserer Unterhaltung sprengen. Aber um Ihrem Freund zu antworten, würde ich sagen, ja. Nicht? Also ist vielleicht nicht der einzige Faktor, der da ins Spiel kam, aber das also als intellektuelle Grundbewegung, ja, würde ich schon sagen. Dass eben dieser Nominalismus, das heißt die Überzeugung, es gibt keine allgemeinen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, sondern immer nur alle möglichen Zusammenhänge, also das, was heute so ist, weil die Geldmenge erzeugt, das kann morgen auch anders sein, das ist sozusagen die Grundüberzeugung des Nominalismus. Man kann durch Beobachtung kommen wir dazu, ja, es gibt bestimmte Regularitäten, die wir beobachten, aber die betreffen vielleicht nur eben diesen Beobachtungszeitraum und vielleicht morgen wird ganz was anderes stattfinden. Ja, und das ist natürlich eine Grundidee auch beim Rechtspositivismus, nicht auch da, wo der Staat eben sagt, sich anmaßt zu sagen, na, was Ich kann völlig frei festlegen, was die Rechtsfolgen bestimmter Tatsachen sind. Das heißt, die Tatsachen haben nicht an die Sachlage an sich hat nicht bestimmte Folgen, die sich natürlich daraus ergeben. Zum Beispiel, ich bezahle einen Kredit zurück, dann erlischen damit alle Ansprüche des Gläubigers an mich. Ich muss sagen, das ist die natürliche Folge. Ich gebe ihm sein Geld zurück, damit sind alle Ansprüche erloschen. Dann kommt der Staat dahin und sagt, na, ich lege das jetzt mal genau fest, was dann passiert, wenn du zurückzahlst. Wenn du zu frühzeitig zurückzahlst, na, dann hat der Gläubiger vielleicht Anspruch auf zusätzliche Zahlung, weil du sozusagen seine Pläne übereinander geworfen hat. Oder wenn du frühzeitig zurückzahlst oder zählst pünktlich zurück, na, dann zeigt das ja, dass du in guter wirtschaftlicher Verfassung bist, dann kannst du auch noch mal ein bisschen höhere Steuern zahlen. Und was ich, also der Staat kann völlig frei an die tatsächliche Wirklichkeit anknüpfen, kann völlig frei festlegen, was die Rechtsfolgen sind, die sich daraus ergeben sollen. Das ist also wirklich eine nominalistische Denkfigur. Das jetzt nur in aller Kürze. Vielleicht sollten die interessierten Leser dann diesen Beitrag lesen. Das ist im Moment leider nur auf Englisch, aber okay. Ja.
Dann lassen Sie mich die Abschlussfrage stellen, wenn wir haben jetzt über viele verschiedene Punkte gesprochen, über Zwangsdemokratie versus Anarchie, über Christentum, über Rechtspositivismus, über Inflation und so weiter. Wenn Sie irgendwo sehen, alles ufert weiter aus, alles wird gefühlt immer oder real immer schlimmer. Haben wir irgendwann einen Kipppunkt erreicht? Ist es irgendwann zu viel? Und wo würden Sie eine Grenze ziehen? Was würden Sie, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel oder sowas, aber nach dem Bauchgefühl, was würden Sie sagen? Wo driften wir in den nächsten 5 Jahren hin? Was wäre Ihr Best-Case-Szenario? Was wäre Ihr Worst-Case-Szenario? Oder wie geht's weiter?
Oh, das ist wirklich eine große, sehr allgemeine Frage. Ich habe auch wirklich keine gute Antwort dazu. Ich habe keine klaren Erwartungen darüber, wo wir uns hinbewegen. Sicherlich nicht zu mehr Freiheit. Das sehe ich nicht. Also, es ist in der Tat, also okay, wie das Beispiel Argentinien und USA mit Trump zeigt. Das heißt, man muss jetzt kein Fan sein von Donald Trump oder auch kein Fan von Javier Milei. Aber was das doch zeigt, ist, dass die Bevölkerung westlicher Demokratien unter Umständen bereit ist, radikal freiheitliche Programme zu unterstützen, dass es dafür massive Unterstützung geben kann. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein sehr ermutigendes Zeichen, finde ich. Also wenn die richtige Person daherkommt mit guten Argumenten, Javier Milei hat ja wirklich die Öst im Gegensatz zu Trump, der hat ja überhaupt keine Ahnung davon. Und noch schlimmer, er denkt, er bräuchte auch nichts zu lernen. Javier Milei hat ja schon viel österreichische Schule aufgesogen und mit Hilfe dieser Argumente hat er ja auch sein Publikum überzeugen können. Argentinien ist ja nicht so ein freiheitliches Land wie die USA, wo es so diese starke Tradition gibt. Argentinien hat jetzt gerade 80 Jahre Peronismus hinter sich, oder fast 80 Jahre. Sondern da kommt jemand an wie Milei und mit den Argumenten von Rothbard und von Mises schafft er es, die Leute dazu zu sagen, ja, wir sind wirklich in einer sehr schlechten Lage und die Ursache unserer Probleme heute ist der überbordende Staat. Wir müssen das drastisch zurückfahren. Deshalb seine Metapher mit der nicht? Dafür gibt's eine Mehrheit. Also, okay, das ist natürlich Argentinien, denen geht's wirklich schlecht. Aber das zeigt, die Bevölkerung ist bereit, kann diesen Argumenten folgen und ist bereit, der Sache eine Chance zu geben. Und in Deutschland geht es uns wahrscheinlich noch nicht schlecht genug, dass wir da hinkommen, insbesondere wenn wir den Herrn Merz hören, nicht, der sagt, naja, das sind ja, der Javier Milei ist ja ein ganz gefährlicher Mann, hier ist ja völlig radikale Ideen, was weiß ich. Vielleicht hat der Merz noch nicht den Ernst der Lage so richtig verstanden. Ja? Vor allen Dingen, die Entwicklungsbahn, auf der sich Deutschland gerade befindet. Also auf jeden Fall der Punkt ist, wir können da sehr schnell leider Gottes hinkommen angesichts der katastrophalen Entwicklung, in der wir uns gerade befinden und die gerade jetzt anfängt, sich richtig jetzt auszuspielen. Vielleicht haben wir dann in 10 Jahren auch oder 15 Jahren einen deutschen Milei. In gewisser Hinsicht würde ich Deutschland nicht wünschen, weil wie gesagt, das würde ja voraussetzen, dass es wirklich sehr, sehr viel schlechter geht. Aber ich befürchte in der Tat, dass es uns in Deutschland sehr viel schlechter gehen wird in 10 Jahren. Und dann kommt vielleicht auch jemand wie Milei dahin oder ein neuer Erhard, Ja, leg den Leuten einfach mal da, was Sache ist. Und dann werden wir vielleicht auch die nötigen Mehrheiten dann auch in Deutschland bekommen, um eine richtig freiheitliche Politik voranzubringen.
Wünschenswert wäre es. Bei Erhard ist halt vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass er halt in der unmittelbaren Nachkriegszeit gekommen ist, wo diese Form des Umsturzes vielleicht noch einfacher war. Aber wer weiß, ne? Es kann ja alles Mögliche passieren. Vielleicht machen sie auch einfach nur ein bisschen Milei nach oder geben sich so verhandlungsbereit wie Trump.
Milei-Schauspieler, genau.
Genau, ja. Herr Hülsmann, ich danke Ihnen für das Gespräch und wenn Sie noch irgendetwas über Ihr Buch Ordnung und Anarchie hinaus empfehlen möchten, etwas, wo man weitere Informationen zu Ihnen oder irgendetwas, was Sie angebracht halten, gerne für die Zuschauer empfehlen würden, dann...
Ich empfehle zu Weihnachten mein Buch Die Wirtschaft und das Unentgeltliche ist letztes Jahr rausgekommen. Ist leider schrecklich teuer. 58 Euro. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein teures Buch. Weiß ich auch nicht, ob ich mir das kaufen würde. Aber jetzt mal ganz uneigennützig gedacht. Sie können das auch einem lieben Menschen schenken. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das ist also in dem Sinne, meine letzte Empfehlung.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.